Ja, in der Osterwoche werden wir eine Fasten- und Gebetswoche haben. Das bedeutet, du darfst um 6 Uhr eine Stunde lang in der Johannes-Stelling-Straße von Montag bis Donnerstag mitbeten. Und wenn du magst, auch mit Fasten. Am Freitag werden wir dann von 9 bis 10 Uhr eine Gebetszeit hier haben und dann den Karfreitagsgottesdienst miteinander feiern. Zielrichtung soll das Thema Wachstum der Gemeinde sein. Inneres und äußeres Wachstum, ja, das geht darum, dass Gottes Reich größer wird an diesem Ort und darüber hinaus. Es geht darum, dass die Potenziale, die Gott in uns hineinlegt, dass die zur Geltung kommen, zum Tragen kommen und dass die nach außen scheinen. Fasten und Beten, ist das so ein Duo, was untrennbar zusammengehört? Wie siehst du das? Letzte Woche meldete sich eine Person bei mir an, ich möchte auch an der Gebetswoche und Fastenwoche teilnehmen, aber ohne Fasten. Und ehrlich gesagt, als ich so den Vorschlag hörte, eine Fasten- und Gebetswoche zu machen, durchzuführen, ging es mir ähnlich. Ja, beten schon, aber muss das sein mit dem Fasten? Nun, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Formen von Fasten. Und da ist dann immer die Frage, was verstehen wir darunter? Eine Woche lang gar nichts zu essen? Vielleicht sogar noch nicht mal was zu trinken? Nein, das wäre schädlich. Das geht auf keinen Fall. Bitte? Dann erlebt man Ostern nicht. Okay. Also dann wäre die Gruppe hier noch kleiner. Also das lassen wir mal. Aber zu den unterschiedlichen Formen gleich noch ein bisschen mehr. Um ein Missverständnis von vornherein auszuräumen, habe ich euch mal ein paar Sätze mitgebracht aus einem alten Bekenntnis. Und zwar der Bekenntnisschrift Confessio Tetrapolitana. Tetrapolitana von 4 Städten. Das war im Zusammenhang mit der sogenannten Confessio Augustana. Das war eine erste Bekenntnisschrift der Protestanten im Hinblick auf das, was sie im Katholizismus erlebt haben. So, und in dieser Bekenntnisschrift heißt es unter anderem, gewöhnlich lehrt man die Leute im Fasten und Beten, Verdienst und Gerechtigkeit zu suchen. Ja, also das könnte sein, dass das ein Motiv ist, du möchtest bei Gott etwas verdienen und Gerechtigkeit erlangen. Aber so, wie wir aus Gnade durch den Glauben selig werden, so werden wir auch gerecht. Und von den Werken des Gesetzes, zu denen auch das Gebet und das Fasten gerechnet wird, schreibt Paulus so, Christus ist euch überflüssig, die ihr durch das Gesetz gerechnet werdet. Ihr seid dann sogar aus der Gnade gefallen, denn wir bewahren im Geist und Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, der für mich heute Morgen relevant ist. Daher muss man beten, aber um von Gott zu empfangen, nicht um ihm etwas zu geben. Wir müssen fasten, damit wir desto aufgelegter sein zum Gebet und das Fleisch beherrschen, nicht um etwas bei Gott zu verdienen. Dieser alleinige Zweck und Nutzen des Gebetes und Fasten wird in der Bibel sowie in den Schriften und durch das Beispiel der Kirchenväter empfohlen. Wie sollten wir also von einem Verdienste träumen? Fragen Sie dann noch. Die Herrschaften und Frauschaften, die das aufgeschrieben haben im Jahre 1530 zum Augsburger Reichstag. Also, ihr merkt, das sind schon alte geschichtliche Sätze, die aber, wie ich finde, gerade bei diesem Thema eine hohe Relevanz haben. Vielleicht wirst du abgehalten, bei dieser Gebetswoche dabei zu sein, weil das dir einfach zu früh ist. Kann ich total verstehen. Es wird für mich auch ein Angang werden, das sage ich jetzt schon, den Wecker um 5:30 oder 5 Uhr zu stellen, damit ich dabei bin. Oder du denkst vielleicht, so eine Gebets- und Fastenwoche, ja, da geht es ja um Leistung. Nun, wir haben gerade gehört, darum geht es schlichtweg nicht. Also, dieses Argument kann leider nicht zum Tragen kommen. Also, ich muss, und die, vielleicht ist für dich auch noch so im Hinterkopf, muss ich wirklich beides tun? Nein, das ist nicht nötig. Es ist nicht heilsentscheidend, ob du betest und fastest. In der Bibel wird je nach Situation beides beschrieben. Ja, sie kommen häufig als Duo daher, aber manchmal wird auch nur gebetet. Oder manchmal wird auch nur gefastet. Klar ist, diese Wochen vor Ostern laden ein zum Fasten. Auch in unserer Gesellschaft gibt es viele, die an dieser Aktion 7 Wochen ohne teilnehmen, die bewusst auf irgendetwas verzichten. Vielleicht ist es bei dir die Schokolade. Oder bei Gerd war es der Kaffee. Der hat gesagt, ich verzichte jetzt auf den Kaffee. Wie lange hast du schon durchgehalten? Ja, seit wann denn? Seit 2 Wochen? Seit Aschermittwoch, okay. Also, oder bei einem anderen kann es der Alkohol sein, bewusster Verzicht. Vielleicht kann es, bitte, habe ich irgendwas überhört? Nein, okay. Bei jemand anders kann es die übermäßige Arbeit sein. In der Regel ist es so, wenn ich bete, dass ich die Arbeit sein lasse, es sei denn, du arbeitest und betest gleichzeitig. Aber in der Regel, wenn ich mich auf Gott fokussiere, lasse ich auch die Arbeit sein. Und wenn ich auf etwas verzichte, vielleicht auch auf den regelmäßigen Konsum am Abend nochmal eine Stunde bei Instagram oder sonst wo unterwegs zu sein, online, dann habe ich automatisch mehr Zeit zum Beten. Also insofern kann Fasten und Beten durchaus eine gute Kombi sein und ein gutes Duo. Weshalb haben die Menschen in der Bibel gefastet oder gebetet oder und gebetet? Wir machen mal einen ganz kleinen kurzen Gang durch die Bibel. Der Mose auf dem Berg Sinai, da hat er 40 Tage lang gefastet und war im unmittelbaren Kontakt dort auf dem Berg Sinai mit Gott. Dort erhielt er die Gebote. Und es war ein, ja, man könnte sagen, auch er war mit Gott auf Tuchfühlung. Oder die Königin Esther. Sie hat aufgerufen, das Volk 3 Tage lang zu fasten und zu beten. Warum? Sie wollte zum König gehen und das war eine lebensgefährliche Operation, könnte man sagen, denn man durfte zum König nur hingehen, wenn man gefragt wurde, eingeladen wurde. Sie hatte aber ein starkes Anliegen und es ging ihr um die Rettung der Juden. Es gab den Plan, alle Juden umzubringen. Und so wollte sie ja beim König darum bitten, dass er das rückgängig macht. Und so rief sie auf, in dieser gefährlichen Situation zu fasten und zu beten. Oder Daniel 9, er betete und fastete für die Vergeltung oder Vergebung für die Sünden, die das Volk getan hatte. Jesus in der Wüste heißt es auch, dass sie 40 Tage lang fastete und betete. Wir würden heute sagen, er fokussierte sich auf seinen Dienst danach, weil das war sozusagen der Anfang für seine öffentliche Wirksamkeit. Und ein letztes Beispiel noch aus der frühen Kirche, aus Apostelgeschichte 13, Entschuldigung. Da heißt es, dass die Christen beteten und fasteten, bevor sie Paulus und Barnabas losschickten. Die sollten das Evangelium weitergeben. Sie haben also um Gottes Geist gerungen, dass er ihnen hilft, diese Personen zu finden, zunächst mal, und dann haben sie für sie gebetet und sie ausgesandt, das Evangelium weiterzugeben. Wenn wir das zusammenfassen und auch anderes in der Bibel, wozu wurde gefastet und gebetet, einmal, um ganz nah mit Gott in Kontakt zu sein, um Weisheit zu erbitten. Kann sein, dass du im Moment ringst um eine Entscheidung und brauchst Weisheit. Dann kann es gut sein, mal bewusst eine Zeit des Fastens und Betens einzulegen. Manchmal wurde es in der Bibel aber auch klar als Sündenbekenntnis aufgefasst, als Neuorientierung. Man war in die falsche Richtung gegangen und dann hat man das erkannt und dann ist man umgekehrt und hat das mit einer Fasten- und Gebetszeit verbunden. Also um sich von etwas zu lösen, was negativ war. und wo man wieder zu Gott umkehren wollte. Und die Erfahrung war in der Regel, dass Menschen dadurch geistlich gestärkt worden sind, dass sie neue Energie bekommen haben, dass sie eine neue Weitsicht bekommen haben. Und dann gab es Situationen, wo Schmerz und Trauer da waren. Und wo das in einer Fasten- und Gebetszeit auch so ausgedrückt wurde. Insgesamt kann man sagen, man sieht eine Vielfalt von unterschiedlichen Fasten- und Gebetstraditionen und auch die Zeitdauer des Fastens, die war sehr unterschiedlich. Mal war es ein Tag, mal waren es 40 Tage oder eine Woche. Ganz unterschiedlich, da gibt es also kein Gesetz. Also nochmal die Frage, musste Fasten und Beten immer zusammen geschehen oder müssen es heute zusammen geschehen? Nein, es kann je nach Situation einzeln sein. Jesus hat in Gethsemane gebetet, da wird nur vom Beten gesprochen, da wurde vorher noch das Abendmahl gefeiert, also da wurde eher noch gegessen. Oder bei König Ahab sieht man, dass er zum Beispiel nur gefastet hat. Das Fasten kann natürlich dann das Gebet verstärken. Also, so sehen wir Vielfalt an unterschiedlichen Methoden des Fastens, aber auch des Betens. Viel wichtiger ist, dass ich mich nicht an irgendeine Gesetzmäßigkeit halte, sondern dass die Motivation, mein Herz bei dieser Sache ja in Einklang ist mit dem, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Und deswegen kommen wir jetzt in einem zweiten Punkt zur Einstellung, zu unserer Haltung bezüglich des Betens und Fastens. Und da haben wir den Matthäus-Text gehört aus Matthäus 6. Ich lese den gerade nochmal vor, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, macht kein leidendes Gesicht wie die Scheinheiligen. Sie vernachlässigen ihr Aussehen. Daran sollen die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch. Sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du fastest, salbe deinen Kopf und wasch dein Gesicht. So merkt niemand, dass du fastest, außer dein Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Dieser Text geht eigentlich in die Richtung, die diese Bekenntnisschrift, die wir vom Anfang gehört haben, auch ausgedrückt haben. Jesus entlarvt hier eine Motivation, die scheinheilig ist. Die scheint nach außen, bringt aber nicht die eigentliche Einstellung zum Vorschein. Es geht um etwas, dass hier jemand fromm erscheinen will vor den Leuten. Dass er sich Applaus bei den Leuten abholen will. Scheinbar gab es tatsächlich bei den Juden, bei den Pharisäern oder bei denen, die besonders gesetzesfromm waren, so eine Art Applaus, wenn die Leute gefastet haben und gebetet haben. Übrigens in dem Text davor, da geht es auch schon ums Beten in der Öffentlichkeit. Viele Juden haben öffentlich gebetet, machen sie heute ja noch, und öffentlich. Und Jesus sagt eigentlich, hey, es geht nicht um die Öffentlichkeit. Geh in dein Kämmerlein. Geh dorthin, wo es keiner sieht. Und dann rede mit Gott. Also, er möchte keine scheinheilige Motivation haben. Es geht um eine Sache zwischen dir und Gott, wenn du fastest und betest. Und es geht nicht darum, Anerkennung bei irgendwelchen Menschen zu erhaschen. Suche Gott. Mach nicht so, als würdest du dich verausgaben, auch wenn du früh aufstehst. Mach es nicht für andere, dass sie etwas in dir sehen, was vielleicht gar nicht da ist. Sondern suche die tiefe Begegnung mit Gott, deinem Vater. Die Gegenwart des Vaters. Der dir etwas schenken will. Der dir begegnen will. Und der dich reich beschenkt, vielleicht aus dieser Woche oder aus einer Fastenzeit und Gebetszeit herausgehen lassen will. Daher muss man beten, aber um von Gott zu empfangen. Nicht um ihm etwas zu geben. Oder vor anderen glanzvoll zu stehen. Und wenn wir mit dieser inneren Einstellung und dieser inneren Haltung Gott begegnen, dann wird das Auswirkungen haben. Hier ging es also jetzt um die innere Einstellung. Und einem letzten Punkt wollen wir uns fragen, wie wirkt sich Beten und Fasten dann praktisch aus? Denn dazu sagt Jesaja 58 einiges. Doch zunächst mal lese ich ein paar Verse vorher, wo sozusagen ein negatives Beispiel nochmal aufgezeigt wird in Jesaja 58, 3 bis 5. Da sagt Gott den Juden durch den Propheten Jesaja, und dann fragen sie mich, Gott, warum achtest du nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Ich, Gott, antworte, was tut ihr denn an euren Fastentagen? Ihr geht euren Geschäften nach, treibt eure Untergebenen zur Arbeit an. Ihr fastet nur, um Zank und Streit anzuzetteln und mit roher Gewalt zuzuschlagen. So wie ihr jetzt fastet, findet eure Stimme im Himmel kein Gehör. Meint ihr etwa, dass ich ein solches Fasten liebe? Wenn Menschen sich quälen, den Kopf hängen lassen wie ein umgeknicktes Schilf und in Sack und Asche gehen? Nennst du das Fasten einen Tag, der dem Herrn gefällt? Merken wir, wie Gott sein Volk an der Stelle herausfordert und provoziert bzw. entlarvt, wie er hier eine heuchlerische, scheinheilige Form des Fastens dem Volk vor Augen führt. Wer fastet und gleichzeitig Menschen ungerecht behandelt, nämlich nicht wie Geschöpfe Gottes, die er genauso liebt wie mich, dessen Fasten ist unnütz. Oder da wird die Motivation, da wird das Fasten an sich auf den Kopf gestellt. Also wer Angestellte ungerecht behandelt oder wer Zank und Streit immer wieder anzählt, wer mit roher Gewalt zuschlägt, der handelt nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Gott ungerecht. Meint ihr wirklich, dass dies Gott, Jahwe, gefällt? Nein. Nein und nochmals nein. Und dann kommt dieser Abschnitt Jesaja 58, 6 bis 8, wo er noch einmal die Auswirkungen, die tatsächlichen, die guten Auswirkungen des Fastens beschreibt. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen, nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf, und wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Wer hätte gedacht, dass das Fasten so konkrete Auswirkungen haben kann? Manchmal denken wir, das ist dann, bleibt nur bei uns. Aber Gott macht an dieser Stelle deutlich, nein, unser Fasten und Beten, die Nähe Gottes suchen, hat immer auch Auswirkungen. Da strahlt etwas nach außen. Wer im eigentlichen Sinn des Betens und Fastens, wer den eigentlichen Sinn begriffen hat, der befreit Menschen, die zu Unrecht gefangen worden sind. Es kann ganz unterschiedliche Formen haben, auch in unserer Gesellschaft. Ja, der lässt Misshandelte frei. Der kümmert sich um die Not anderer. Der schreitet ein, wo Unterdrückung ist. Der lässt Menschen, die Hunger haben, nicht hungrig sein. Der beherbergt Menschen. Gastfreundschaft war letzten Sonntag unser Thema hier. Oder der gibt vom Überfluss ab, wenn jemand Kleidung braucht. Der schaut also nicht weg und sieht hin, wo Not ist. Und dann kommt etwas, was wieder aufzeigt, wovon am Anfang auch schon die Rede war. Wer in dieser Art und Weise handelt, der wird etwas von dem Segen entdecken, der in sein Leben reinkommt, den Gott dann schenkt. Der wird letztlich auch Nutznießer des Fastens und Betens sein. Wie heißt es? Daher muss man beten, aber um von Gott etwas zu empfangen, nicht um ihm etwas zu geben. Denn jetzt kommt eine Verheißung, jetzt kommt eine Zusage Gottes für dein und mein Leben, für unser Leben als christliche Gemeinschaft. Dann, Dann, wenn wir das tun, dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt ihr. Was für eine Zusage! Das heißt nichts anderes, wo wir Verzicht üben, wo wir die Nähe des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes suchen, wo wir auftanken und dann beschenkt werden in dieser unmittelbaren Gegenwart mit Gott. Da werden wir etwas von diesen Geschenken weitergeben. Da wird etwas ausstrahlen von Gottes Herrlichkeit an andere Menschen. Was ist mit Gottes Herrlichkeit gemeint? Gottes Herrlichkeit ist all das, was diesen Gott ausmacht. Seine Liebe, sein Erbarmen, seine Gerechtigkeit, sein Wohlwollen für die Menschen in unserer Gesellschaft. Und wo wir so fasten und beten und wo das solche Auswirkungen hat, wird diese Herrlichkeit, das Wesen Gottes, transparent. Es wird durchsichtig, es wird wahrnehmbar für deine Nachbarn, für deinen Kollegen, für jeden, der in deiner Nähe unterwegs ist, der dir begegnet. Also, Gottes Wesen scheint zu den Leuten durch und seine Gerechtigkeit wird wahrnehmbar. Sie setzt sich durch. Also, Fasten und Beten, das ist eine spannende Bewegung. Das ist etwas, wo etwas passiert und nicht nur Stillstand da ist. Wir fassen zusammen. Fasten und Beten hat auch heute noch eine wichtige Bedeutung. Sie sind kein untrennbares Duo. Sie ergänzen sich aber an vielen Stellen. Und von daher ist es durchaus hilfreich, auch beides als geistliche Übung mal zu praktizieren. Es geht nicht darum, Gott etwas zu geben, sondern bei ihm in seiner Nähe zu empfangen. Und da, wo wir empfangen, werden wir auch etwas weitergeben. Da wird etwas durchstrahlen von Gottes Wesen durch unser Leben hin zu unserem Nächsten. Und das ist mein tiefer Wunsch, auch für die Fasten- und Gebetswoche dann vor Ostern. Ihr merkt, ich lade ein bisschen dazu ein. Ich muss meinen inneren Schweinehund selber noch ein bisschen überwinden, morgens meinen Wecker so früh zu stellen. Aber ich denke, es wird zumindest an einigen Tagen gelingen. Und jetzt möchte ich einfach noch für dich beten, für uns beten, dass auch in dieser Woche etwas von Gottes Herrlichkeit durch dein Leben durchscheint. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns auch so geistliche Übungen an die Hand gibst. Ich danke dir für das Geschenk des Gebetes. Ich danke dir, dass wir dadurch dir näher kommen können. Und ich danke dir, dass auch Fasten eine gute geistliche Übung ist, wo wir neu etwas empfangen können, wo wir uns neu fokussieren können, wo wir etwas von deiner Gegenwart neu wahrnehmen können, indem wir nicht abgelenkt werden durch vieles andere. Und so danke ich dir, dass du uns einlädst, einzusteigen in diese geistlichen Übungen. Ich danke dir für die Verheißung auch, die da darauf liegt, die wir eben auch gehört haben. Dass deine Herrlichkeit, dein Wesen, deine Liebe, deine Gerechtigkeit dann Ausstrahlung haben wird. Durch uns. Und ich bete darum, dass das in dieser Woche gelingt, wo immer wir unterwegs sind. Du weißt, was jeden Einzelnen beschäftigt und wo vielleicht etwas davon auch blockiert wird. Und ich bete darum, dass du uns neu ermutigst, dass du uns neu beschenkst, auch aus diesem Gottesdienst beschenkt herausgehen lässt. Danke für diesen Tag, danke für den Sonnenschein, danke für Frieden in unserem Land und zugleich siehst du die große Angst, die sich immer wieder auch bei unseren Mitmenschen auftut, bei uns selber vielleicht auch, was die Weltpolitik angeht, was die vielen Unsicherheiten angeht. Ich bete darum, dass wir uns auf dich neu fokussieren, dass wir bei dir unseren Halt und den inneren Frieden finden und dass das dann auch in unsere Gesellschaft bei diesen vielen Fragen ausstrahlt. Danke, dass du da bist. Du bist der lebendige Herr, der dreieinige Gott. Wir loben dich. Amen.